die dritte Strophe, lasst uns immer handeln nach Jesu Sinn. So, wie es die Bibel uns sagt. Das ist eine Salige von dem heutigen Tag, wo wir ja am Morgen die 9. Lektion werden miteinander durchgehen. Und da geht es um Vergebung. Und zum Mittag geht es um einen ganz praktischen Schritt. Wir nennen das die 7 Schritte zur Freiheit in Christus. Jetzt könnte man ein bisschen entmutigend sein, weil wir so eine riesige Gruppe sind heute Morgen. Aber ich denke, wichtig ist bei dem, dass wir uns nicht von der Grösse der Gruppe täuschen, sondern dass wir uns darauf freuen, dass wir wirklich eine persönliche Begegnung mit Gott heute Morgen auch haben können. Ich habe hier dazu, wenn es dann wieder klappt, so, eine Bibelstelle. Aha. Hört man mich so schlecht?
Das geht schon.
Ich habe dazu eine Bibelstelle mitgenommen, aus einer von meiner Übersetzung, die ich gerade am Lesen bin, die mir sehr gefällt. Das ist der Psalm 24 aus der Basisbibel. Das ist einfach eine modernere Übersetzung, mit gutem Deutsch und klar verständlichen Ausdrücken. Auch Definitionen sind so beschrieben, dass ein Mensch heute, der nicht eine sehr lange geistliche Tradition hat, auch verstehen kann, was damit gemeint ist, mit diesen Ausdrücken. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Wir sind immer ein Festland. He? Denn über dem Urmeer hat er die Erde verankert, über den Wasserfluten macht er sie fest. Wer darauf hinaufzieht, wer darf hinaufziehen auf den Berg des Herrn? Und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Das ist eine gute Frage, oder David da stellt. Und das ist vielleicht auch eine Frage für uns heute Morgen. Darf ich? Dann will ich auf den Berg von Gott gehen. Im Alten Testament ist das Zion. Wir haben so viele Berge. Alle von Gott gemacht. Die Frage ist, darf ich in die Gegenwart von Gott kommen? Er gibt die Antwort selber dazu, Vers 4. Einer, der mit schuldlosen Händen und ehrlichen Herzen dort erscheint. Einer, der keine Falschheit kennt und keinen Meineid schwört. Ist der David so einer gewesen? Sind wir ohne Fehl? Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn. Und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Da sehen wir, wer das kann. Jemand, der in Christus erlöst ist. Jemand, der in dieser Beziehung mit Gott lebt, ist gerecht gesprochen von Gott. Und der hat jedes Recht, vor den Berg oder auf den Berg zu kommen. Auch ein David. Und nebst dem, dass er ein Ehebrecher war, war er auch ein Massenmörder. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut, ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Passend, wenn wir gerade Weihnachten hatten, oder? Der König von der Herrlichkeit, aber hoch, völlig unscheinbar. Vergleichbar mit so einer kleinen Gruppe. Unbedeutend, würde man sagen. Aber so ist Gott in die Erde gekommen, als König von der Herrlichkeit. Mit einem klaren Auftrag, mit einem klaren Ziel. Er ist der Herr, er ist stark und mächtig. Und das sagt man einem kleinen Baby. Er ist der Herr, er ist machtvoll im Krieg. Ich glaube, eine der längsten Friedensphasen, die wir erleben. Mehr. Aber Frieden ist es nicht wirklich. Wir reden hier nicht nur von einem Krieg, wo es mit Waffen gekämpft wird, oder irdischen Waffen. Es ist auch ein Krieg, der im Unsichtbaren stattfindet, den jeder von uns auch erlebt. Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut. Ihr Türen der Urzeit, öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. In dem ganzen Chaos drinnen, wo der David oft auch war, und wo wir doch oft auch drinnen sind, ist es ganz wichtig, dass wir wissen, wir haben einen Rückzugsort oder einen Bezugspunkt.
ihr Tore, deine Tore, hoffe ich, und das ist mein Wunsch heute, dass sie weit offen werden. Dass sie weit aufmachen. Denn es kommt der König der Herrlichkeit und der will uns begegnen. Speziell im Nachmittag, denn in dem Prozess, wo für die einen vielleicht fremd ist oder wo man sich einfach nicht gewohnt ist und darum fremd ist. Aber es geht auch darum, dass er kann einkommen in unser Innerste hier und dass wir von dieser Tatsache erfüllt werden, dass er der Herr der Herrlichkeit ist. Wer ist das, der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere, es ist der König der Herrlichkeit. Gott selber. Und das ist das Größte überhaupt, was wir wirklich können haben als Gottes Kinder. Der Vater im Himmel, dem wir Abba Vater dürfen sagen. Vater im Himmel, ich wollte einfach Danke sagen, dass das so ist. Und dass wir vor dich dürfen kommen und unsere Herzen weit dürfen aufmachen für dich an dem heutigen Tag. Red du zu uns, erquickt uns von innen nach außen her und lass du uns reich gesegnet sein, indem du uns ganz und gar magst erfüllen. Auf dass ein Glanz von uns mag ausgehen, Vater im Himmel, wie in seiner Zeit von Mose ausgegangen ist. Weil er mit dir zusammen war, weil er mit dir eine Begegnung hatte. Ich danke dir auch immer wieder, Herr, dass wir nicht mehr perfekt sein, Herr, als Menschen. Wir sind so zerstört oder verwundet, oder wie ich es auch nennen will, Herr. Wir brauchen dich. Und danke einfach, dass du dich nicht zurückgehalten hast, von dem riesigen Auftrag, uns zu erlösen, dass es du gemacht hast und dass das vollbracht ist. Lob und Preis sei dir da dafür. So wollen wir auch mit dieser Dankbarkeit und mit dieser Freude in den heutigen Tag hier gehen und sind gespannt, Herr Jesus Christus, was du für uns parat hast. Damit das Lob rausgeht, Herr, in unsere Umgebung, in unsere Familien, in unsere Gemeinden, dir zur Ehre und zum Lob. Amen. Ich habe euch eine richtige, schwierige Rechnungsaufgabe mitgebracht, zum Anfang heute Morgen. Der eine oder andere mag sich jetzt fragen, aber das ist ein kleines Filmchen. Und das ist verblüffend, was wir hier sehen. Die Frage, weil wir jetzt so eine kleine Gruppe sind, tun wir nicht aufteilen, sondern machen das gerade so als Gruppe zusammen. Die Frage ist, was hat die Episode, die wir hier gerade werden sehen, uns zu sagen? Was könnte wichtig sein da drin, oder was könnte man daraus ableiten, was wichtig ist für den heutigen Tag? Und meinst du, es geht um Vergebung heute Morgen, und zum Mittag geht es darum, dass man Gott ganz persönlich begegnet und schaut in dem Prozess. Ich nenne es, das ist etwas wie ein MFK. Ihr wisst, was ein MFK ist, oder? Motorfahrzeugkontrolle. Ich nenne das etwas anders. Es ist ein Ich heute Morgen einen genialen Gedanken gehabt, das scheine ich gerade nicht mehr zu haben. Aber es geht darum, zu schauen, ist das Auto tüchtig. Und in dem Prozess, heute Mittag, geht es darum, zu schauen, sind wir Gott tüchtig. Ist auch unsere Beziehung tüchtig, dass wir Gott hören können, können wahrnehmen. Sind wir tüchtig und möglich können fruchtbar sein. Bis zu so etwas, oder, wenn man MFK hat bei einem Auto, ich habe mich jetzt am 18. Januar mit meinem alten Göppel da, dann müssen wir so ein paar Bedenken, oder? Vielleicht fast ein bisschen Angst. Aber es geht nicht um Angst. Eigentlich soll das etwas sein, was um Freude geht, dass wir eben fruchtbar sein können. Dass wir wissen, es ist alles gut. Dass wir fruchtbarer können werden. Und manchmal sind wir von Sachen geplagt, von Rost, der unter dem Lack ist, den man gar nicht sieht. Und wenn wir das nicht flicken, dann irgendwann gibt es ein Loch und es ist dann fast spät zum Flicken. Aber wenn man eine Prüfung macht, dann kann man die kleinen Mängel schon entdecken und kann die flicken und dann ist es wieder gut. Darum geht es eigentlich heute Mittag. Die Frage ist, die kleine Episode, was wollt ihr uns das sagen? Jetzt schauen wir es einfach mal. Der Ton ist nicht wichtig, es hat Ton dabei, aber da noch ein bisschen Musik. Nüsse Zeit, ist wirklich ganz kurz. Nochmal, das ist so gut, oder? Ups, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Was nehmen wir aus dem Clip raus? Tut das einfach mitteilen miteinander. Was könnte da wichtig sein oder bedeutungsvoll sein für den heutigen Tag?
Er war verunsichert und hat Hilfe von seinem Kollegen angefordert.
Ja, das ist jetzt ein bisschen mehr Ausdruck verunsichert, oder? Das ist deutlich mehr als verunsichert, oder? Also so wie mir es entgegenkommt, ich weiß es nicht, aber...
Keine Ahnung,
ganz genau. Aha.
Hier kommt der wahnsinnige Leistungsdruckdämpchen, wo er herrscht, da in Japan oder China, was das gewesen ist.
Ich weiß nicht, was du siehst, aber es hat weiter oben ein Ding, es paar chinesische Zeichen, im Nassisch Chinesisch, also wahrscheinlich China, Korea, keine Ahnung. Wie?
Man kann Zahlen auf verschiedene Art verschieben.
Ja, Zahlen auf verschiedene Art verschieben. Das Verrückte ist ja, es ist ja nicht falsch, oder?
Ja, er hat sich gefragt, soll er eine Rückkehrahnung? Der macht irgendwas, was in Zürich offensichtlich ist. Aber letztendlich muss er ja, also so der Rücken nicht mehr greifen. Und nachher machen, oder wenn er dann nachher das macht, was er dann auch vorsieht oder davor gibt, dann kannst du wirklich reinjumpen. Und jetzt aus Geistlich musst du sagen, ja, toll, oder? Ich weiss nicht wie, also tue ich mal wie die anderen tun. Und direkt davon zu nehmen, weil es im Prinzip nicht, also es kann nicht nur begriffen, oder?
Ja.
Im Grunde genommen.
Also er hätte nicht nur begriffen, was die Aufgabe ist, er hätte auch die Hilfe nicht begriffen.
Ja,
oder? Er kommt wirklich nicht aus dem Wasser. Ja, ist ja interessant, oder? Wie er das interpretiert hat, also die Hilfe von dem Kollegen. mich hat das schon ein bisschen berührt, oder? Dort in die Richtung, die du gesagt hast. Wir können vieles einfach abschauen. Und ziehen dann unsere Schlüsse, oder? Aber manchmal sind die kreuz und quer einfach schlecht weggenommen. Die Frage ist, kann uns als Christen das auch passieren? Also ich will nicht kritisch sein. Ich merke einfach aus meinem eigenen Leben, dass das manchmal so ist. Du bist etwas unsicher, du fragst um Rat und kommst Rat über. Und denkst vielleicht nicht viel darüber, aber du merkst, es geht irgendwie nicht auf, irgendwo klemmt etwas. Und manchmal denke ich, es geht mir so wie dem Bub, oder? Gott gibt uns manchmal Aufgaben oder Sachen oder Lebenssituationen, die sind nicht einfach klar. Wir erkennen nicht, was es ist. Und wenn man meint, wir müssen eine Antwort darauf haben, wenn wir sie können aushalten, wenn man denkt, jetzt muss ich doch etwas machen, ich muss etwas tun, schauen wir links und rechts. Und wenn wir es halt nicht besser wissen, machen wir einfach. Also so ist es mir gekommen mit dem Video. Und ich denke, heute geht es nicht darum, dass wir abschauen. Das ist blöd gesagt. Es geht wirklich darum, dass wir uns selber von Gott einfach hingeben. Und jeder von uns ist ein Unikat, nicht nur vom Aussehen her. Aber jeder ist geschaffen, wertvoll, kein Zufall. Und es geht um deine Beziehung zu Gott. Und nicht darum, wie sich die Leute uns anschauen. Und das ist mir wichtig, dass wir so mit in den Tag jetzt nehmen. Es gibt ein paar schwierige Themen heute. Vor allem das ist ein schwieriges Thema. Von ganzem Herzen vergeben. Und das ist auch so ein Thema unter uns Christen, wo uns plagt. Oder zumindest verunsichert. Was uns verunsichert in diesem Thema ist, sind oft Emotionen. Vergebung, wir wissen es und kennen es zu Genüge, aber wir kommen nicht in den Schlag mit diesen Wutgefühl, die man hat. Oder mit dem, überhaupt mit dem Gefühl, dass man den anderen, der einem etwas leid da hat, einfach heute noch falsch findet. Und gerade da haben wir als Christen oft so den Eindruck, das muss doch einfach weggehen. Aber eine Frage, ist das Gottes Ziel, dass Unrecht einfach verschwinden muss? Im Sinn von Gras drüber. Ist das Gottes Idee? Ich glaube es nicht. Aber die Frage ist doch, wie wird das Unrecht überhaupt gut? Wie kann Unrecht gut werden? Und das ist eine Frage, die mit der Vergebung ganz tief im Herzen steht. Das Erste, was ganz wichtig ist, ist das Wort notwendig. Das ist ein zusammengesetztes Wort. He? Es wendet die Not. Notwendig. Wenn wir das mitnehmen, das Vergebung betrifft, dann haben wir den Sinn von der Vergebung begriffen. Das ist nämlich genau das, was Gott will. Er will mit der Vergebung eine Not wenden. Und weil das so wichtig ist, werden wir sehen, dass etwas, was er uns nicht nur empfiehlt, sondern befiehlt. Es ist keine Empfehlung, es ist ein Befehl. Und das ist schwierig, wenn einem jemand etwas befiehlt und es geht um Emotionen. Nämlich die negativen Emotionen. Aber schauen wir uns das einmal an. Vielleicht kann es jemand laut vorlesen.
Gott verlangt es. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und gib uns unsere Schuld, wie auch wir denen gegeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Euch auch. Wenn ihr euch auch weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben.
Kennen wir alle die Stelle, oder? Die könnte sogar auswenden. Das Vater unser. Ist ja enorm, was er da alles verknüpft mit dieser Vergebung. Nicht nur verlangt er Vergebung, er setzt sogar noch ganz klar, deutlich zum Ausdruck, was passiert, wenn man nicht vergibt. Was ist die Folge, wenn wir nicht vergeben? Letzter Vers. Dass er euch nicht vergibt. Eine Frage, die du jetzt gerade in mir ausgelöst hast. Manchmal vergibt man im Leben. Einmal, zweimal, dreimal. 70 Mal 7, ja. Das ist das Prinzip, die Vergebung. Da geht es nicht um einmal. Und darum, das kann sich auch unterschiedlich verhalten. Mit einer Vergebung für etwas, was dir angetan ist, hast du keine grosse Mühe, kannst du gerne vergeben. Mit etwas anderem, dann aber vielleicht nicht. Wenn du mit einer Sache Mühe hast, dann sind alles in Frage. Aber es geht ums Prinzip, dass man soll jetzt vergeben. Ich finde, das ist krass. Ich finde das krass, weil ich eine Mutter hatte, die Alkoholikerin war. Sie ist gestorben. Und die Mutter hat mir nichts Gutes getan. Das ist jetzt eine absolute Aussage, oder? Das stimmt so sicher nicht, aber ich mag die Mutter nur erinnern als betrunken. Ich bin der, der mir den Alkohol besorgen musste, aufschreiben lassen in dem kleinen Dörfchen, in dem Laden.
Sie hat mich beklaut. Sie hat mich geschlagen. Und sie hat ihrem Leben wirklich bewusst vieles einfach falsch gemacht. Ich habe die Frau gehasst. Und dann komme ich, als ich Christ geworden bin, mit dem in Konflikt und sage, du spinnst ja Gott. Wie willst du so einer Person vergeben? Wie kann ich das? Aber wenn es Gott verlangt, sind meine Ausreden über Ausreden. Wie kann man vergeben? Mit dem Verständnis, dass Vergebung notwendet, habe ich angefangen begreifen, da liegt mehr dahinter. Gott ist nicht ein Sadochist, weil er will, dass ich leide. Gott hat das Gute im Sinn mit mir. Gott will mir etwas Gutes tun. Und er verlangt auch dazu, dass ich verraten bin, meinem grössten Feind zu vergeben. Das müssen wir wissen, dass das der Hintergrund ist von der Vergebung. Jemand anders lesen, bitte.
Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus, 70-mal, 7-mal.
Da haben wir bereits darüber geredet. Eigentlich heisst das immer. Es geht auch hier nicht um eine Rechenaufgabe, dass wir abzählen können, jetzt habe ich mein Soll erreicht. Gott will, dass Vergebung ein Lebensstil wird. Eins ist ganz wichtig. Gott verlangt das von seinen Kindern. Verlangt es auch von den anderen. Was habt ihr da dazu für eine Meinung? Gott verlangt das von seinen Kindern. Er schreibt da an Gläubige. Verlangt es auch von Nichtgläubigen?
Ein Grund, warum das für alle Menschen haben wir gesehen.
Ja, glaube ich auch. Gilt für alle Menschen.
So Prinzipien, aber ja, die Prinzipien Gottes, das ist ja wirklich, wo Nichtgläubige sind, wenn sie gewisse Prinzipien Gottes einhalten, das wirkt sozusagen.
Ganz genau. Das ist ganz wichtig. Auch für die Ungläubigen lässt Gott die Sonne aufgehen. Wie heute bei uns, aber wunderschön, oder? Nach dem Sturm und nach dem Regen. Blauer Himmel, Sonne, wunderbar. Gott lässt über den Ungläubigen das genauso aufgehen. Ernt, die Christen, die Bauern, die haben nicht mehr Ernt als ein Ungläubiger. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Und auch der David bejammert das in einigen Psalmen. Das ist ein Prinzip, das gilt für alle. Aber was zeichnet den Gläubigen aus gegenüber einem Ungläubigen? Was zeichnet den Nachfolger von Jesus aus gegenüber einem, der nicht Jesus nachfolgt?
Dass Jesus in uns wohnt, dass wir die Verheißung haben, dass er uns hilft.
Das ist richtig. Das ist aber nur ein Teil.
Das Vertrauen in Gott und der Gehorsam gegenüber.
Ja, Vertrauen in Gott und der Gehorsam. Das ist der Teil, den ich jetzt wirklich hin will, ist der Gehorsam. Du nennst es Gehorsam, das ist für einige heute ein bisschen ein schwieriges Wort, aber das ist letztendlich nichts anderes als da. Und zwar da, dass wir durch Nachfolge auch das machen, was Gott will. Das zeichnet den Nachfolger aus, dass er das tut, was der Chef, der Meister auch sagt. Das macht dich zum Nachfolger. Nicht alleine nur der Glaube, dass er der Meister ist. Sind wir da drin einig, oder? Also es gibt auch Christen, die glauben an Gott. Aber nicht jeder folgt wirklich nach und ist gehorsam. Das ist einfach Fakt. Wir wissen das aus unserem eigenen Leben. Wir sind nicht immer schnell dabei. Das machen wir Gott von uns will, weil es ist schwierig. Und gerade in der Vergebung ist es ganz schwierig.
Und wenn wir die Prinzipien erkennen, dass es notwendig, dass Gott gute Absichten dahinter hat, werden wir mehr parat, das wirklich zu wählen. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich mache im Umgang mit den Leuten, die ich eben selber auch sehr erlebt habe. Dazu ist es aber notwendig, dass wir erkennen, was das Ausmaß unserer eigenen Schuld auch ist. Wenn wir gerade in einer Klitsche sind und wir sind das Opfer aus irgendetwas raus, dann haben wir immer den Eindruck, ich bin nicht schuldig, der andere ist schuldig, oder? Aber jetzt die Perspektive, die Gott hat, ist die Perspektive, dass wir alle schuldig sind. Es geht nicht um die einzelne Situation jetzt, um das einzelne Unrecht. Es geht grundsätzlich darum, dass wir auch schuldbare Menschen sind. Bleiben wir da ein bisschen hängen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir lernen ja, dass wir voller Schuld auf die Welt kommen. Jetzt mal ganz ehrlich, ist die Schuld euch eigentlich bewusst? Ich habe lange mit dieser Schuld nichts können anfangen. Wieso soll ich schuld sein, nur weil meine Eltern schuld sind? Ist ein bisschen schwierig, habe ich gefunden. Was meint denn Gott damit? Was für eine Schuld bringen wir mit in die Welt hier? Schuld ist nicht immer etwas, das einen direkten Zusammenhang hat mit jemandem, der uns etwas da hat. Schuld ist auch etwas, wo ein legaler Begriff ist. Die Bibel sagt, wir kommen schuldig in die Welt. Schuldig, dass man kein Verlangen hat nach Gott. Und das ist in meinem Leben sicher so der Fall gewesen. Jedes Kind hat kein Verlangen nach Gott. So kommen wir auf die Welt. Und das macht ja noch eine Schwierigkeit aus, dass wir, wenn wir Jesus kennenlernen, die Abhängigkeit zu ihm, die Beziehung zu ihm, lernen sollen, das zu unserer Hauptsache zu machen von unserem Leben. Und zumindest für mich, das ist nicht etwas, das einfach automatisch funktioniert bei mir. Das ist etwas, das muss ich daran schaffen, dass die Beziehung meine Priorität wird. Manchmal fällt die Priorität hinten ab. Manchmal habe ich gar kein Verlangen, zu Gott zu kommen. Andere mal sehr viel. Es ist nicht immer gleich. Es geht aber auch nicht darum, dass es immer gleich wäre. Weil eine Beziehung ist nie gleich. Sie ist nie gleich zwischen den verschiedenen Paaren, die es gibt. Und sie ist auch in dem Paar, in dieser einen Beziehung, nicht immer gleich. Die ist mal sehr stark, dann wird ein bisschen schwächer. Manchmal hat man Zoff miteinander, Streit. All das ist Beziehung. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da probiert Jesus jetzt mit einem Gleichnis klar zu machen, dass man versteht, was ist eigentlich Schuld. Also, der Schuldner, da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, das sollte verkauft werden, damit seine Schuld zu begleichen. Soweit lernen wir daraus, dass wenn Schuld da ist, muss sie beglichen werden. Gott, gerade weil er gerecht ist, kann Schuld nicht stehen lassen. Hä? Das ist uns, glaube ich, allen klar. Gott, weil er gerecht ist, kann Schuld nicht stehen lassen. Dem Moment, wo er Schuld stehen lassen, also die Schuld nicht einfordern würde, wäre er nicht gerecht. Letztlich ist er der, der klare Forderungen stellt. Also Schuld muss immer bezahlt werden. Es geht nicht anders. Und darum funktioniert das mit dieser Grasdrübertechnik nicht. Das ist falsch. Schuld muss eingefordert werden. Er geht wieder in dem Gleichnis. Entschuldigung, da sind wir gar noch nicht so weit. Die Schuld von dem einen Mann, der jetzt hier beschrieben worden ist, wir werden noch mehr von ihm hören, die ist riesengroß. Die ist so groß, er redet da von Einfach alles gleich, oder? Er schuldet ihm ein Talent, das sind 20 Jahresverdienste. Jetzt nimm mal einfach deinen Jahresverdienst, den du hast. Und du stehst mal 20 Mal multiplizieren. So gross ist die Schuld. Eine Schuld, die der Mann gar nicht hätte können zurückzahlen. So gross ist die Schuld gewesen. Das ist ein Gleichnis. Es geht nicht darum, dass es das echt ist und das stimmt. Aber wo zeigen, die Schuld ist so riesig, der Mann hat die Schuld alleine auf alle Fall nicht können zurückzahlen. Ah, da und Entschuldigung, ich bin verirrt. 10.000 Talente, gleich 200.000 Jahresgehälter. Das wäre für keinen von uns möglich, nehme ich mal an. Aber genau darin sieht man die Güte von Gott. Eine Schuld, die wir haben, ihm gegenüber, ist so riesig, dass wir sie nicht zurückzahlen können. Und er, als Gott, kommt selber in die Welt und zahlt die Schuld für uns. Das ist uns intellektuell, theologisch, alles klar. Und wir sind uns nicht bewusst oft, dass wir selber gar nichts dazu tun können, um die Schuld zu verkleinern. Es hat das Eingreifen von Gott unbedingt gebraucht, weil wir selber gar nicht zurückzahlen könnten. Und darum ist Gnade erforderlich. Im Umgang mit der Schuld ist Gnade absolut zwingend. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Der ist sicher in dem Moment willig gewesen, die Schuld zu bezahlen. Aber wie gross ist die Schuld gewesen? Ist ein Witz, oder? Aus Gottes Perspektive ist das ein Witz, wenn du von uns sagst, ich mache die Schuld gut. Die ist so gross, die kannst du gar nicht gut machen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Das ist Gnade. Der König selber, der gewusst hat, dass das unmöglich ist, aus Liebe zu ihm erlässt ihm die ganze Schuld. Die ganze Schuld. Wie viele Jahresgelder sind schon wieder gewesen? 200.000 Jahresgelder. Mit Geld können wir ja oft besser, oder? Darum der Vergleich. Das ist Gnade. Der hat nichts, aber auch gar nichts dazu zu tun. Der hat vielleicht nicht einmal vorher nach Gott gefragt. Das Angebot steht einfach so im Raum. Und Gott ist gütig und gnädig und gibt. Recht. Was ist Recht? Was ist Recht?
Das überkommt, was man verdient.
Dass man das überkommt, was man verdient. Das ist Recht. Hat er das verdient, was er jetzt überkommt? Vergebung. Ja. Wir haben kein Recht, aus uns raus. Auf Vergebung. Recht ist, dass wir überkommen, was wir verdient haben. Dass wir für die Schuld verantwortlich sind. Dass wir für die Schuld aufkommen müssen. Das wäre Recht. Das ist unser Recht. Barmherzigkeit. Ist den Menschen das zu geben, was sie nicht verdienen. Und Gnade ist den Menschen das zu geben, was sie nicht verdienen. Merkt ihr den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade? Was ist Gott? Beides. Beides. Er ist gnädig und barmherzig. Das sehen wir in dem Gleichnis, dass er dem Mann nicht nach seinem Recht vergeltet, sondern aus seiner Gütigkeit und seiner Barmherzigkeit heraus. Das ist Gott. Wie gross ist Gottes Geduld?
Moment.
Wirklich? Was heisst jetzt das, wenn Gott wirklich unendlich geduldig ist, unendlich gnädig ist, unendlich barmherzig ist? Aber nicht nur zur Umkehr und zur Buße, sondern dass er einen, der absolut nicht will, ich sage jetzt einfach wieder wie meine Mutter, kann im letzten Moment, wenn sie es gemacht hätte, hätte sie all das noch bekommen. Ja? Ihr kennt vielleicht Geschichten von einem Menschen, der völlig egoistisch gelebt hat, und eine Minute vor 12, kurz vor seinem Tod, nur Jesus angenommen hat, dem ist alles vergeben worden. Alles. Und das lässt uns manchmal ein bisschen sauer zurück, oder? Weil wir auch mit der Vergebung, auch mit Schuld, trotz allem einen sehr menschlich geprägten Umgang haben. Wir meinen, ja, wenn ich es doch richtig mache, dann muss ich es doch besser haben. Nicht so. Bei mir ist das etwa so. Ich habe manchmal Mühe, dass Gott einfach gnädig ist. So barmherzig ist. Ich habe manchmal Mühe damit. Manchmal ist das schwierig. Aber so ist Gott. Und wir werden sehen, Gott hat ein ganz anderes Recht. Ich habe in meiner Verwandtschaft innen, habe ich Leute, die genau so leben. Nie eine gute Entscheidung treffen. Du kannst ihnen helfen, sie sind am Boden zerstört. Du hilfst ihnen, du setzt dich für sich ein, aber immer machen sie falsche Entscheidungen. Nicht das, was du empfohlen hast. Und wenn es immer wieder das Gleiche ist, dann denke ich, jetzt bist du selber schuld. Ich habe die Schnauze voll. So denke ich. Nur, dass es ganz klar ist, wie anders das Gott ist. Gott ist immer barmherzig mit meinen Sündern, wo zu Gott kommt. Gott ist immer gnädig mit meinen Sündern, wo zu ihm kommt. Immer. Vergebung ist darum auch wichtig und notwendig, dass man dich nicht ausnutzen kann. Den Prozess, den ich jetzt gerade beschrieben habe, oder? Könnte man auch als Ausnutzen bezeichnen. Aber wie tut jetzt Vergebung helfen, dass man nicht ausgenutzt wird? Indem man sich löst von dem Schmerz, der einem immer zugefügt wird. Das ist eigentlich Vergebung. Doch sobald der Mann frei war, der jetzt, der die 200.000 Jahresgelder geschuldet hat und dem alles vergeben war, er hätte es nicht müssen zahlen, dann müsste jetzt doch der glücklichste Mensch auf Erden sein und müsste umtanzen durch die Strassen, oder? Aber in dem Gleichnis, sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Es ist eine kleine Summe. Eine Summe, die ihm möglich war, zum Zurückzahlen. Und darum auch der kurze Aufschub. Und wie benimmt er sich, denn 200.000 Jahresgelder erlaubt worden sind? Wir kennen das Gleichnis, oder? Vielleicht ist das jetzt Hochmut. Aber ich habe Mühe, mir vorzustellen, wenn ich mir so eine riesige Schuld erlassen wurde, dass ich mich so verhalten würde. Wie ist das bei euch persönlich? Könntet ihr euch das vorstellen, dass ihr so wäret wie der? Ja? Ja?
So direkt natürlich nicht, oder? Aber letztlich ist immer das Problem, wenn ich eine Vermutung habe, dann ist das genau das. Also so direkt, nein, das geht nicht noch.
Ja.
Aber ich muss noch, ist es einfach nicht in der Kenntnis von meiner Schuld von Gott, wo mir vertraut worden ist.
Genau.
Und
Genau.
Mhm.
Ja. Schuld hat, ja.
Es ist wichtig, ob man einfach dankbar sein oder ob man es irgendwie einfach innen hat.
Mhm.
Wenn man von Herzen dankbar ist, kann man nachher nicht so reagieren.
Mhm. Ja, ist dem auch dankbar zu sein? Mit anderen Worten, Dankbarkeit hat ja mit der Realisation zu tun, was da wirklich passiert ist. Je mehr dass du begreifst, was wirklich passiert ist, umso dankbarer wirst du. Wenn du das schätzt, was da gegeben worden ist. Scheint bei ihm vielleicht nicht ganz der Fall zu sein. Und manchmal schätze ich auch nicht, was Gott mir da hat. Manchmal schätzen wir als Christen nicht, dass wir von Gott ganz persönlich geliebt werden. Und das mag einer der Gründe sein, wieso wir anderen keine Vergebungsbereitschaft gegenüber haben.
Vielleicht haben wir auch Mühe mit den Relationen, oder? Dass ich wirklich sehe, was Gott mir vergeben hat und einen anderen etwas sehr Schlimmes tut. Das Gefühl haben sie schon viel größer.
Ganz genau. Ja.
Das Gefühl,
richtig. Das ist gut, dass du das jetzt so betonst, weil genau da spielt sich das Ganze ab in den Gefühlen. Das hat jetzt mit Verstand wie viel zu tun. Im Verstand wissen wir, das stimmt alles, da nicken wir dazu. Aber unsere Gefühle mögen da etwas anderes sagen. Wir haben die Lektion vorher, ist sie guter Umgang mit Gefühlen, oder? Eine Zusammenfassung von dieser Lektion wäre für mich die Folie da. Gefühle, die sind so fest und so stark. Wir haben gelernt, die kann man nicht einfach so ändern. Was wir aber können ändern, ist unser Denken. Weil das Denken beeinflusst letztlich unser Gefühl. Lebensqualität erreicht man nicht durch Gefühl, sondern durch zielgerichtetes Denken. Wachsen, gute Gefühle. Und das hat dann noch damit zu tun, dass wir uns zuerst nach der Wahrheit ausrichten und dann durch den Glauben unser Verhalten prägt wird und das verursacht dann die entsprechenden Gefühle. Klauen. Es gibt Gesellschaften, da ist Klauen fast wie ein Gentleman-Verbrechen, wie schnell fahren in unserer Kultur. Ich glaube, das ist kein schlechter Vergleich, oder? Heute Morgen auch schnell fahren. Ist Stress gehabt. Nicht recht. Aber es wird mehr oder weniger einfach bagatellisiert. Und so wie die anderen Kulturen wird Stellen bagatellisiert. Wenn wir die Sachen wirklich ändern wollen, wenn wir eine andere Haltung, ein anderes Gefühl bekommen wollen, dann müssen wir uns an der Wahrheit ausrichten. Entsprechend im Glauben unser Verhalten ändern. Und dann entstehen auch andere Gefühle. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Das ist ein Gleichnis, ist mir klar. Aber in dem Gleichnis wird auch klar, wenn jemand so handelt, dann müssen andere auch handeln. Das ist so eine grosse Ungerechtigkeit, die lässt Gott nie stehen. Gott lässt Ungerechtigkeit nie stehen. Nur der Zeitpunkt vom Eingreifen und wie er eingreift, das ist Gottes Sache. Er ist derjenige, der den Maßstab gesetzt hat und er ist derjenige, der Unrecht nicht stehen lassen kann. Darum ist auch er verantwortlich nachher für die Wiederherstellung. Wir haben andere Zeitmaßstäbe und andere Ideen. Aber ich glaube, wir sind so verdreht, dass wir selber gar nicht gerecht sein können, im Recht sprechen. Von Unrecht. In uns innen ist keine grundsätzliche Gerechtigkeit in unserem eigenen gefallenen Wesen drin. in unserem eigenen gefallenen Wesen. Wir brauchen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Maßstab. Und da sehen wir sie. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzloser Diener. Er sagt ihm, nicht schlecht, zumindest in dieser Übersetzung nicht, er sagt herzlos. Und das gefällt mir. Was ist ein schlechter Mensch? Einer, der keine Herzensbeziehung hat zu Gott. Wenn das stimmt, was ist ein schlechter Mensch? Gibt es das überhaupt, so etwas wie ein schlechter Mensch? Kann ich mit Fug und Recht sagen, meine Mutter sei schlecht gewesen? Ich bin heute nicht mehr so überzeugt davon. Der Mensch als solches, wenn wir es von der Schöpfung anschauen, ist nicht schlecht. Wir sind das Abbild von Gott und was Gott geschaffen hat, ist gut. Womit wir aber Mühe haben, ist die Sünde, die uns so verdreht hat. Wo unser Herz anderen Sachen zugewendet hat, die uns mit anderen Sachen bindet. Das mag schlecht sein, was wir tun. Aber der Mensch als solches ist eine Schöpfung von Gott und das ist gut gewesen. Unser Verhalten mag schlecht sein. Wir werden sehen, dass das wirklich auch wichtig ist. Du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden lassen, weil du mich darum gebeten hast. Und jetzt kommt wieder das Prinzip von der Vergebung. Er hätte ihm die Vergebung auch sollen zusprechen, seinem eigenen Diener. Und er hat es nicht gemacht. Und wenn wir es nicht machen, zieht dies Gott zur Verantwortung. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Pfennig bezahlt hatte. Was de facto heisst, der ist nicht mehr rausgekommen. Meinet ihr, das ist eine Frage, wird Gott mit uns als seinen Kind auch so umgehen? Ist das eine Frage, die nicht passt für euch? Ja, ist eine Frage.
Ich denke nicht in dem Sinn so. Ich sehe es in dem Sinn so, dass man die Gemeinschaft mit Gott nachher gestört ist. Dass wir sehr, sehr miserabel können sein. Aber wenn wir einmal im Angehören, wie wir davor bekehrt sind, dann ist es sehr. Ist das
fest?
Sonst müssen wir sagen, wenn wir
uns heilen lassen. Aber du bringst uns das damit in
Zusammenhang
mit dem Heil, oder?
Ja.
Ich gar nicht. Das Gefängnis hat nichts damit zu tun, dass das eine Frage vom Heil ist oder nicht.
Gefängnis von innen.
Ja, einfach das Gefängnis ist ein Ort, wo er muss bleiben, weil sein Verhalten falsch ist.
Aber man kann es so auslesen.
Man kann es so auslesen. Aber es wäre aus dem Zusammenhang rausgerissen. Vielleicht müssen wir festhalten, könnte Christen so reagieren wie der Mann? Dürfte Christen so reagieren? Auf alle Fälle. Dann müsste eigentlich das Christsein oder bestimmt sein, dass wir nie einen Fehler machen, oder? Wenn das jetzt mit dem Heil wirst verkoppeln. Das wäre keine Erlösung. Das wäre eine Erlösung auf die Zeit. Das würde dem Charakter von Gott nicht widersprechen. Wie unter anderem auch dem Bild nicht von dem verlorenen Schaf, von dem Bild vom Kind, auch nicht von der geistlichen Tatsache, dass Jesus eine Rettung komplett und vollständig ist und die Sicherheit bei ihm ruht und nicht auf unserem Verhalten. Also da geht es nicht um eine Rettung. Da geht es aber um Verhalten und um Frucht. Und es gibt Christen, die sich so verhalten bis ans Ende für ihr Leben. Die sind errettet, keine Frage. Aber haben sie Frucht in ihrem Leben? Haben sie die Fülle von der Gegenwart von Gott in ihrem Leben? Das ist wirklich die Frage. Und das gibt es. Das gibt es zu haufenweise Christen, die nicht wirklich zufrieden sind. Christen, die nicht Freude am Herrn ihre Stärke ist. Das gibt es.
Jetzt haben wir das Gefühl, wir sind hier in der Folge. Thema, der Titel vom Ganzen.
Die Freiheit.
Gefängnis ist nicht Freiheit in Christus.
Das ist ganz genau so. Das ist ganz genau so. Und das ist auch der Grund, wieso es den Kurs wirklich gibt. Manchmal begreifen wir einfach nicht, dass wir in einem Gefängnis stecken. Und wir verstehen nicht, wieso es uns nicht gut geht. In der Seele. Aber dass es uns nicht gut geht in der Seele, hat einen Grund. Aber der Grund hat nicht damit zu tun, dass wir schlecht werden. Der Grund hat oft damit zu tun, dass wir uns nicht so verhalten, wie wir es sollten verhalten. Aber das Verhalten probieren viele noch zu polieren, indem wir sie bessere Taten tun. Aber das wird nichts ändern, weil die Gefühle mögen nicht mit. Und letztendlich ist Freude am Herrn, ist ein Gefühl. Das ist emotional. Aber wenn wir verstehen, dass unser Denken vielleicht benebelt ist, dass wir verstehen, wer wir wirklich in Christus sind und dass unsere ganze Sein und Wesen in Christus verankert ist, dann auf einmal kann sich das ändern. Dann auf einmal kannst du selber in Stand bekommen zu deinem Falsch. Zu den Sachen, die du selber nicht im Griff hast. Weil du musst sie gar nicht im Griff haben. Was Gott von uns verlangt, ist, dass wir nach Galater 5, 1 die Freiheit, die uns geschenkt ist, behalten. Der Vers kennt man, oder? Zur Freiheit seid ihr berufen. Und nachher kommt die Verantwortung, die wir haben. So seht nun zu oder steht fest, auf dass ihr was? Ja, von der Sklaverei, der Mächtschaft. Und im Zusammenhang der Bibelstelle, Galater, wird ganz klar, da ist das Gesetz gemeint sein. Du musst. Gott hat das erfüllt, wir müssen nicht mehr. Liebe ist nicht das Müssen. Liebe ist freiwillige Hingabe. Und das ist Freiheit. Darum ist Freiheit auch eine Waffe. Es ist wirklich eine Waffe. Aber die Freiheit müssen wir einnehmen. Wieso? Eigentlich geschildert wurde, ist in einem Gleichnis. Dem Mann hätte ich sollen sagen, stopp! Mir ist auch vergeben worden. Ich vergebe dir auch. Er hat falsch gehandelt. Jetzt kann man darüber debattieren, wie absichtlich hat er das gemacht. Führt nur dazu hin, wie viel Eigenschuld hat er denn in dem Ganzen? Weil ganz ehrlich, es gibt Situationen, da handle ich, bevor ich studiere. Schnell sogar. Oft. Mache ich das Falsche? Habe ich ein schlechtes Wort für meine Frau, für meine Kinder? Das ist so schnell passiert. Mehr wie dann mehr lieb ist. Aber wenn es einmal gesagt ist, ist es gesagt. Oder? Falsch ist falsch. Wie machst du das wieder gut? Dann fängt das Problem an, dass man nachher in dem Unrecht innen verharrt. Anstatt dass man sagt, stopp, halt. Ich habe mich falsch verhalten, das ist nicht richtig. Das entspricht nicht meinem Maßstab von meinem Gott, von meinem Heiland. Das entspricht nicht dem, was richtig ist. Ich entschuldige mich dafür, das ist nicht gut gewesen. So schnell wie möglich. Und je mehr, dass wir lernen, so schnell wie möglich zu vergeben und echt oder wahr zu sein, umso mehr werden wir in dieser Gegenwart von Gott eben die Freude erleben. Und das ist Kraft. Und darum, was bedeutet es, von ganzem Herzen zu vergeben? Und der Begriff ganzem Herzen, oder, der ist ganz bewusst so gewählt. Und weil das Herz ist nicht die Pumpe, auf welcher Seite haben wir es? Das Herz ist unser Wesen. Der Begriff Herz ist der Bereich da zwischen Decken, Oberknochen und Rippen und die unterste Rippen. Das ist alles Begriff Herz, wenn wir mal eine Studie machen über Herz. Das ist Herz. Ich habe gerade heute Morgen in der stillen Zeit gelesen von der Kleidung der Priester, die Brustplatten, die sie hatten. Da sind die 12 Edelsteine drauf gewesen, oder? 3x4. Mit jedem Namen vom Stamm. Und das heisst dort, dass man heute zuerst mal so richtig aufgefallen hat, die Brustplatte hat das Herz. Hat wir so dem Herzen vom Priester. Wir sind im Herzen von Gott. Er trägt deinen Namen, er trägt dich von dem Herzen. In seinem Wesen innen sind wir. So sehr liebt er uns. Und darum gibt er uns alles. Alles, was er will, ist was? Gesetz? Nein. Alles, was er will, ist dein Herz, dein Wesen. Darum sollen wir ihm von Herzen lieben. Also, wie vergib ich von ganzem Herzen? Eine Übung, die wir werden machen, ist genau da. Ich entscheide mich. Meine Mutter, die werden auch heißen. Zu vergeben. Für ihre Lieblosigkeit, für ihr Betrunkensein, für ihre Schläge. Denn das hat mich so etwas von wertlos gemacht. Das hat mich schutzlos gemacht. Das hat mich unbedeutend gemacht. Ich bin das Gelächter gewesen, im ganzen Dorf. Vergehen ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die Person, die mir etwas leid da hat, loszulassen. So, wenn das die Entscheidung ist, wenn ich das selber nicht kann, auf der Grundlage. Auf der Grundlage, dass die Liebe von Gott so gross ist zu mir, dass er mir so viel vergeben hat, alles, dass ich das kann machen aus der Kraft von Gott, nicht aus meiner eigenen. Das ist die Entscheidung. Sagen Gott, du sollst da deinen Weg haben da drinnen. Und ich gebe dir die Person einfach, ich entscheide mich, sie loszulassen. Sie ist nicht mehr mir, ich brauche das nicht mehr, dass ich da muss Recht fordern. Du bist mein Recht geworden. Ein anderes Recht. Aber eben, Vergebung löst immer auch eine Krise aus. Oh, und was für eine Krise. Ein Film, der da sehr passend ist, ist Grace Card. Wer hat den schon mal gesehen von euch? Ihr seid keine Filmmenschen, hä? The Grace Card. Ist ein christlicher Film, ein guter sogar. Ich weiss nicht mehr, der ist vielleicht 3-4 Jahre alt. Nein, nicht. Ich sage nicht mehr über den Film. Schaut ihn einfach, der ist wirklich gut. Krisen ist die, Gott verlangt von uns etwas, wo wir zuerst nicht parat sind, dazu zu geben. Und wir sind oft nicht parat, wenn wir überfordert sind. Die Krise ist eine persönliche Krise, weil ich gefordert bin. Ich und nicht der andere. Vergebung kann niemand anders für dich machen, als nur du. Ich sage es jetzt wieder krass, ich bin auch ein bisschen krass. He? Dass Leute für dich beten, dass du kannst vergeben, ist nicht die Lösung. Es mag eine Hilfe sein, aber vergeben musst du. Du musst die Entscheidung treffen. Du bist verantwortlich. Du kannst so viel für jemanden beten, wenn der andere nicht will, will der andere nicht. Wegen dem höre ich nicht auf beten. Aber ich meine nur, ich habe einige, die sagen, ja, bete für mich. Ich sage, ja, ich bete schon für dich. Aber du musst ja nicht meinen, dass das die Lösung ist. Und manchmal verweigere ich es sogar. Ob es gut oder falsch ist, das ist ein anderer Ort geschrieben. Nur eigentlich, warum soll ich vergeben, um dem Schmerz, den ich ja trage, ein Ende zu setzen? Das klassische Beispiel, das immer wieder gebraucht wird, oder wo wir oft brauchen, ist das, von einer Frau vergewaltigt wird. Ist krass, oder? Das Unrecht, das dieser Frau angetan worden ist, kann man nicht rückgängig machen. Das geht nicht. Mit anderen Worten, das ist etwas, da muss sie damit leben, ihr ganzes Leben lang. Weil Gras-drüber-Technik funktioniert nicht. Ist auch nicht richtig. Aber wie kann jetzt die Frau dem Schmerz ein Ende setzen? Indem sie voller Bitterkeit sagt, und der muss das büssen. Und was weiß ich, was unternimmt, dass der Mann zur Rechenschaft gezogen wird? Aber manchmal kommen so Männer einfach davon weg. Haben dann nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Aber die Frau ist verbittert und kämpft ihr das ganze Leben lang um Gerechtigkeit und kommt sie nicht über. Das ist ein Schmerz ohne Ende. Aber wie kann sie dem Schmerz ein Ende setzen? Es ist bitter, aber sie kann dem Mann vergeben. Sie kann dem Mann loslassen. Weil ihr Heil hängt nicht ab von dem, dass der Mann sich entschuldigt. Ihr Heil, ihre Sicherheit hängt in Christus. Wenn sie Christus lehrt lieben und Christus wirklich in sein Herz aufnimmt und ihm vertraut, dass er die Wunden im Herzen innen wieder gut macht, kann sie dem Mann das Unrecht loslassen. Merkt ihr, beides ist schmerzvoll. Aber das eine hat der Schmerz kein Ende und beim anderen hat der Schmerz ein Ende. Es ist unsere Wahl mit der Vergebung. Darum ist Vergebung notwendig. Aber tun wir uns noch darüber klar werden, was Vergebung nicht ist. Vergessen und vergeben ist nicht dasselbe. Das Ziel der Vergebung ist nicht vergessen. Ich habe das, was mir meine Mutter angetan, nicht vergessen. Das wird mit mir bleiben, bis ich sterbe. Das ist nicht das Ziel. Denn Gott kann nicht vergessen. Gott kann nicht vergessen. Gott ist allwissend, er ist perfekt. Gott kann nicht vergessen. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Weißt du, wir haben hier, aber nicht vergessen. Wenn eine Übersetzung an der Vergessenheit wäre, schlichtweg falsch. Aber was macht Gott mit der Sünde, wenn er nicht mehr daran denkt? Er tut sie so weit weg von sich. Und wo tut er sie hin? Das äußerste Meer, ja?
Warum wusst du das? Er kommt zu einem Führer und kommt zu einem Verwenden.
Genau. Genauso, wie es für uns eine Entscheidung ist, ist das für Gott auch eine Entscheidung. Aber wie Gott perfekt ist und gerecht ist, seine Entscheidung, die verheben, oder? Aber das Bild ist stark, dass er sein äußerste Meer tut, dass er sie zertritt. Wir werden die Bibelstellen noch sehen. Das sind starke Bilder. Also du kannst nicht vergessen. Mach dir keinen Stress damit, dass du das musst vergessen, was da unrecht angeboten ist. Das ist Blödsinn. Es kann ein Langzeit-Nebeneffekt sein, dass dich das nicht mehr plagt und so. Also nicht mehr plagt, das ist nicht ein Langzeiteffekt, das ist eine Liebe. Aber dass es vergisst ist, das kann eine Langzeitwirkung sein. Also du musst den Schmerz nicht vergessen, doch du kannst dich dazu entscheiden, nicht länger, den Schmerz nicht länger gegen die Person zu verwenden, weil Jesus dir den Schmerz mit gut macht. Also das ist Vergebung nicht. Sünde, also Vergebung heisst ja, dass man Sünde tolerieren muss. Denn Gott kann Sünde nicht tolerieren. Tolerieren heisst ja, sie annehmen und sagen, ja, ist ja gut, ist nicht so schlimm gewesen, oder? Das ist ein Haltung, wie Menschen praktizieren, aber das geht nicht. Gott ist gerecht und kann Sünden nicht anstellen. Das kann er nicht. Du magst ihm nur so lieb sein, das geht nicht. Manchmal erschrecken wir in der Bibel, zum Beispiel in dieser Situation, wo Jesus und Petrus sagen, dann hinter mir, du Teufel. Krasse Aussage. Gott ist einer, der kennt alle Motivationen, selbst dann, wenn wir unwissentlich Sachen machen, die vom Teufel her gesteuert sind. Für Gott ist das alles offenbar, für uns oft nicht mehr. Gott kann Sünde und wird sie nie tolerieren, auch bei dir nicht. Darum, das ist ein falsches Motiv, sündlos zu leben. Das wirst du nie können. Wenn das dein Ziel ist, dann wirst du der schlimmste, blockende Mensch sind. Du hast ein Ziel, das du nie erreichen kannst. Aber was wir können, ist mit jeder Sünde, die Gott uns aufdeckt und zeigt, zu ihm zu gehen, sie abzuladen und mit Gott aus der Vergebung weiterzugehen. Das hört er. Eben, du musst es auch nicht. Du hast jedes Recht, einer anderen Verletzung Einhalt zu gewähren. Mit Vergebung heisst es mir nicht, dass du ständig in einer Verletzung innen musst stehen bleiben. Wenn dein Körper die ganze Zeit missbraucht, verbal oder körperlich, heisst es nicht, dann musst du es einfach erdulden. Und das ist in christlicher Weise oft auch falsch gemacht worden, dass man Frauen gesagt haben, bei einem aggressiven Mann, jetzt auch nicht so gesagt, ja weißt du, bist mit dem Führer, du musst einfach aushalten. Das ist ein Mundbiss. Also das ist einfach nicht recht. Zu einem Mann muss man ab. Muss man zur Verantwortung sein. Und wenn sich so ein Mann nicht dort verbessert, dann muss er nicht kisten. Keines, da haben wir es wieder. Das heisst nicht, dass es dem Mann kein Heil mehr gibt. Das heisst aber nur, dass wenn er nicht aufhört, sich so zu verhalten, dass er muss Konsequenzen daraus ertragen und die Christen muss. Und das ist für uns Christen. Genau so. Kein Wenn und Aber. Darum, wir müssen lernen, biblische Maßstäbe anzusetzen, um die Verletzung auseinanderzusetzen. Klassische Beispiel, das aufgebraucht wird, ist das von der Schwiegermutter, oder? Eine Frau darf in der Schwiegermutter sagen, so, jetzt ist genug. Du hast kein Recht, da in deinem Leben nicht zu schwätzen, die ganze Zeit. Du hast kein Recht, deine Maßstäbe so durchzusetzen. Wir haben unsere eigenen Maßstäbe zum Beispiel. Das darf man. Aber wenn du das eben nie machst, was stellt sich auf? Ärger, Frust. Und irgendwann ist das so gross, du machst es nicht mehr halt und dann klopft es nur noch. Aber wenn wir das lernen, ehrlich zu sein, zu unseren Gefühlen, was wir auch schon gelernt haben, dann kann man es mit vernünftigen Worten sagen, dann kann man es aus Liebe sagen. Nichtsdestotrotz, wenn die andere Person nicht lässt, dann setzt man die Grenze ganz fest ein. Logischerweise wird die andere Person so genannt verletzt, aber das ist nicht eine Verletzung, die wir ihnen zufügen. Die wird verletzt wie sie selber, weil sie selber Grenzen nicht kennt. Also, was ist Vergebung? Nicht Rache üben. Warum sollte ich die anderen mal haken lassen? Weil du selber gerecht bist, wenn du das Gotteskind bist und du übst Gottes Gerechtigkeit aus. Denn das ist Gottes Recht. Nicht das menschliche Recht, das ist Gottes Recht, dass man vergibt. Er verlangt es. Sein Recht. Und darum vergebe ich, da merken wir sehr gut, ob wir jetzt wirklich unter dieser neuen Herrschaft von Gott stehen oder nicht. Die Entscheidung heisst nicht, dass die schwerfällt oder einfach ist. Die Entscheidung zeigt sich daran, dass wir eine andere Herrschaft haben und will Gottes Wort ziehen wir es durch. Egal wie schwer einem das fällt. Wir setzen uns auf Gottes Recht und auf seine Gerechtigkeit. Wo ist dort die Gerechtigkeit? Am Kreuz. Jesus ist für dich und deine Sünden gestorben, auch für deine Verletzungen. Jesus ist dein Bezugspunkt von Recht. Von Halt, von Sicherheit, Bedeutung und Annahme. Darum vertrauen wir Gott und wir lassen Gott tragen. Er sorgt für dich und übt Vergeltung für dich, heißt es im Römer. Er sorgt für dich und übt Vergeltung für dich. David ist oft auch ein Bild für Jesus, oder? Und über den David wird gezeigt, dass er ein Mann nach Gottes eigenem Herzen gewesen ist. Das tut mir eine wahnsinnig krasse Aussage über einen Menschen, der so viele Fehler gemacht hat. Zumindest für mich kann ich nachvollziehen, wieso Gott über den David das gezeigt wird. Der David ist sich nie zu gross gewesen. Nie. Um sich nicht zu beugen vor dem Recht von Gott. Mensch hat das Land gebraucht, bis er es eingekämpft hat. Mensch hat sein Problem gebraucht, weil er den direkten Finger ins Gesicht gezeigt hat. Aber er hat sich gebeugt. Wir meinen, da kann man ja, wenn der das jetzt nicht begreift, dann muss er ein schlechter Mensch sein, weiss ich nicht. Aber manchmal sind wir einfach so verblendet und gesetzt. Und darum können wir doch dankbar sein, wenn einer deutlich ins Gesicht dir sagt, dass das einfach falsch ist, was man macht. Da habe ich meine Haltung komplett ändern müssen. Früher bin ich sehr selbstgerecht gewesen. Heute bin ich dankbar, wenn mir Leute ins Gesicht sagen, wenn etwas falsch ist. Das gibt mir die Möglichkeit, uns zu reden. Ich kann sagen, das ist ja das Schönste aus. Aber wir haben Angst. Wir haben Angst, offenbar zu sein vor den anderen. Wieso eigentlich? Wer treibt uns in dieser Angst drin, ganz ehrlich zu sein vor den anderen? Ist das Gott? Nie im Leben. Nie im Leben. Entscheide dich zu Gottes Ehren mit den Konsequenzen der Sünden anderer, die dir in der Vergangenheit angetan wurden, zu leben. Wow, das ist der Kern von der Sache. Ich entscheide mich mit der Konsequenz von meiner Mutter zu leben. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Aber wisst ihr, was ich mache, wenn ich mich dazu entscheide? Ich vertraue Gott. Das ist wirklich ein Zeichen im Herrschaftswechsel. Dass ich nicht von der Sünde bestimmt werde. Wie die Sünde verlangt immer, jetzt musst du aber zeigen, was ich tue. Aber wenn Gott mein Herr und Heiland ist, muss ich das nicht mehr. Dann muss ich das nicht mehr. Ich will nicht mehr, aber ich muss nicht mehr. Und darum, mit dem Mann vor dem Kreuz da, oder? Wie würdet ihr den Blick von dem Mann bezeichnen? Was seht ihr in dem Blick hin? Ein Staunen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber versucht werde ich jeden Tag, auf verschiedensten Ebenen. Es war meine Frau weg, ich bin sexuell versucht worden, wie selten wieder. Aber aus dieser Haltung heraus können sie sagen, nein, jetzt muss ich das mitmachen. Und es funktioniert. Das ist genial. Das erstaunt mich bis heute, dass das wirklich funktioniert. Aber sagen Bücher, ich weiß, was du willst. Ich weiß, was du willst. Ich weiß es so gut. Aber weißt du was? Ich will es nicht. Und darum mache ich es nicht. Und das funktioniert. Früher, wo ich wollte, mit aller Macht, weil ich wollte gut sein, pfff. Das ist wie das Bild, das wir nachher von dieser Frau, die in den Laden gegangen ist, oder? Wegen der Süßigkeiten. Ja, ich gehe in den Laden, aber ich schaue sie nicht an, ich bin für sie, aber ich esse sie nicht, und so weiter und so fort. So ist mir früher laufend gegangen. Aber heute aus dieser Stellung raus kann ich Nein sagen. Und es funktioniert. Wenn ich Nein sage. Aber wenn ich nicht Nein sage, dann geht er nicht. Ich möchte das noch verbildlichen, was ich jetzt gesagt habe mit ein paar Bildern. Das ist dauernd passiert, wenn uns Unrecht angetan wird. Es ist wie jemand, der uns eine Kette anschmeißt und sich dann mit uns verbindet. Da entsteht eine Verbindung zwischen Täter und Opfer. Und die Verbindung ist so fest, dass wir mit der Kette an die Person gebunden sind. Wir lassen uns von dem Unrecht bestimmen. Das Unrecht, sei es Bitterkeit und Groll oder was es alles mag sein, das ist die Verbindung, die wir haben. Das ist nicht Freiheit. Jetzt nicht nur wegen der Kette. Wir in so einem Stadium können wir nicht machen, was wir wirklich wollen. Und wissen Sie, dass schnell da, was Sünde mit uns macht? Sie raubt uns die Fähigkeit, Nein zu sagen. Sie raubt uns unsere Autorität, zu sagen, stopp, jetzt ist fertig. Erst wenn wir vergeben, kommen wir zurück zu der Autorität, sagen, jetzt ist fertig. Und das passiert uns. Das passiert uns nicht in einem Schlechtsinn, das passiert uns einfach aus Gewohnheiten, aus einer sehr häufig. Und darum machen wir Christen auch Fehler und darum haben wir Christen auch schlechte Gewohnheiten. Und mit dem Prozess, den wir heute machen, wenn wir nichts anderes als sagen, Herr, ich will frei sein.
Ich wollte alle meine schlechten Gewohnheiten, die ich habe, wollte ich einfach, dass du mir sie zeigst, damit ich sie lösen kann. Hey, das ist ein genialer Prozess. Das ist etwas, was wir immer wieder sollten machen, weil Unrecht passiert immer. Und nicht immer sind wir die Opfer, manchmal sind wir auch Täter. Und darum, wenn wir das Täter verstehen, dass wir selber auch Täter sind, manchmal, können wir doch einfach, wie es so zeigt, auf ihn zuzugehen und letztlich ihn in Gottes Hände übergeben. Das löst die Verbindung zu dem Unrecht. So einfach und simpel wie es ist, aber so kraftvoll ist es. Also. Ups. Mit den Konsequenzen von der Sünde von anderen zu leben. Du vergisst um deine Willen. Sonst bist du derjenige, der gebunden bleibt. Und darum befiehlt es Gott. Weil er gute Gedanken über dich hat. Weil er dich frei gesetzt hat und will, dass du frei bleibst. In dieser ganzen Macht und Autorität drinnen. Du kannst sagen, aber das ist doch nicht fair. Und so ist es mir gegangen mit meiner Mutter. Ich habe so lange damit gesagt, das ist doch einfach nicht fair, wieso muss gerade ich so verschissen aufwachsen? Wieso dürfen es alle anderen so gut haben? So denkt ein Mensch. Aber wenn Gott wirklich mein Gott ist, wenn ich Gott erkannt habe, dann merke ich, dass er Fairness ist. Denn ich habe weitaus mehr als vorher. Heute kann ich von Herzen sagen, mit grosser Dankbarkeit, zum Glück bin ich so aufgewachsen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es so Christ wäre. Nie im Leben. Nie im Leben. Heute bin ich so dankbar. Und wie es der Paulus sagt, oder? All das Schreckliche, was er erlebt hat, das zählt er wie viel? Nichts. Nichts. Und das ist wirklich so. Wenn man erkannt hat, was Jesus für einen da hat, dann entsteht so eine grosse Dankbarkeit, man wird nicht übermütig. Aber man wird so abhängig von ihm. Und kommt ein dankbares Herz dafür. Also, zusammenfassend. Du wirst nicht heil, damit du kannst vergeben. Sondern du vergisst, damit du kannst heil werden. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das begreifen, dann sind wir auf der richtigen Spur. Wo liegt da der Unterschied? In dem ersten Satz. Überleg dir für dich, was das für dich ganz konkret heisst. Zweitens, vergeben heisst, einen Gefangenen freizusetzen und dann zu merken, dass du selbst der Gefangene warst. Ich kann euch sagen, in dieser Nichtbereitschaft, meine Mutter zu vergeben, und ich kann euch sagen, das hat Jahre gebraucht. Ich war für eine Bibelschule gewesen, oder? Wo man sich mit so geistlichen Sachen auseinandersetzt. Und wenn die Worte wirklich so angewendet werden, dann irgendwann musst du dich damit konfrontieren, dass du selber denen musst vergeben, die dich verletzt haben. Ich habe ins Missionsfeld wollen, ich habe irgendwo hin wollen, das Evangelium verkünden. Als die Schule fertig geworden ist, habe ich mich gefragt, und jetzt wohin geht's? Und ich habe nie zurück in die Schweiz. Nie. Überall hin, nur nicht zu diesen Schweizer. Aber es hat keine Tür aufgetan, nichts. Und eigentlich selber da habe ich nicht wählen, weil ich auch gesehen habe, dass es nicht richtig ist. Jetzt rein. Theologisch nicht. So bin ich also zurückgekommen in der Schweiz, voller Verbitterung und habe gefragt, was soll ich denn da eigentlich? Dann, wo du nicht bekommen hast, vergib deine Mutter. Ha! Ich habe die Mission wollen. An meine Mutter vergeben. Vergiss es. Ich habe 2 Jahre daran gecatchert, bis ich ihr einen Brief geschrieben habe. Und dann angerufen habe. Und dann bin ich für sie noch einfach ein frommer Spinner gewesen. Diese Beziehung ist nie gut geworden.
Nie. Bis heute oben. Ich habe so viel Clinch und Spannungen erlebt in diesem Thema, gerade wegen meiner Mutter, dass ein paar Leute, die mir kennt. Und es gibt Leute, die haben immer den Eindruck gehabt, dass du darfst so nicht über deine Mutter reden, du musst deine Mutter lieben, du musst mit ihr Kontakt pflegen. Und weißt du, der Kucker was alles? Ich habe das einfach anders erlebt, als oft Leute gesagt haben, wie sollte ich sein. Weil ich nie parat war, mit dieser Grasdrübertechnik umzugehen wie meiner Mutter. Ich habe das nicht in der Sinn gehalten, gar nicht. Aber ich bin einfach nicht parat, auf eine Beziehung einzugehen, wo einfach sie alles nachher hätte bestimmt. Bin ich nie parat. Mit anderen Worten, das war ein Stückchen Unsicherheit in mir innen selber. Habe ich jetzt dieser Mutter wirklich vergeben oder nicht? Weil ich ständig in Frage gestellt worden bin. Meine liebliche Mutter ist, ich glaube, es sind 3 Jahre her, gestorben. Und dann ist ja Beerdigung. Oder? An dieser Beerdigung, da hat es Leute gehabt, die sind zu dem Grab eingelaufen, und Luke sagt, endlich ist die Mutter tot. Das ist noch schlimmer in Ausdruck gefallen, als er sagt. Ich bin verschrocken. Und da habe ich gewusst, es ist gut. Ich habe keinerlei solche, nicht nur eine Anschuldigung in meinem Herzen in der K, nichts dergleichen. Und ich bin hier gestanden, ich habe angefangen zu lachen, also innerlich, ich habe nicht rausgelachen. Aber ich bin so froh geworden über die Tatsache, dass Frieden war in meinem Herzen. Und Gott Danke gezeigt, dass ich wirklich vergeben habe. Das ist ein grosses Ding. Das ist nicht entstanden, weil ich die Mutter irgendwie lieb gewonnen ist ein starkes Wort. Ich könnte nicht sagen, ich habe meine Mutter lieb gewonnen. Aber ich habe gesehen, wie arm dass sie dran ist, die Frau. Aber sie hat nie, auch nur einmal Gott in den Weg gezogen. Wenn sie irgendwann einmal Gott in den Weg gezogen hat, hätte das geheißen gehabt, dass ihr das ganze Leben bedeutungslos und sinnlos gewesen ist. Wie sie immer das Falsche machen. Es gibt Christen, aus Stolz und was auch immer, die sich konstant falsch verhalten. Aber sie sind fromm bis erwacht worden dort. Und wisst ihr, was passiert mit so einem Menschen? Genau damit mit meiner Mutter. Gott nennt das, dass die Herzen hart werden. Dass man nicht mehr keine Bereitschaft mehr hat, sich vor Gott zu demütigen und zu sagen, ich bin falsch. Was ich mache, ist falsch. Du verlierst dein Heiligen Leben nicht. Du kommst in den Himmel. Aber in den Himmel kommen, ist nicht dein Ziel. Die Frage ist, was du für Pflicht hast. Wie es dir selber geht in diesem Leben. Und was für Aufgaben du mir immer mal hast. Ich will das Ganze, ich will nicht nur ein bisschen. Und wenn das Ganze lernt, dann geht es uns gut. Das ist die Gäbe. Es ist nicht einfach. Aber es ist so etwas von notwendig. Es wendet die Not. Ich möchte, dass wir ganz kurz, also ein paar Minuten, einfach jeder für sich reflektiert zu dem Thema Vergebung. Ich weiss, die meisten von euch, das ist überhaupt kein neues Thema. Aber vielleicht ist dem einen oder anderen etwas bewusst worden jetzt durch diese Lektion durch, wo man merkt, da habe ich mich nicht wirklich mit vollem Herzen entschieden. Dann möchte ich dir jetzt einfach Zeit geben, das zu reflektieren. Das nachzuholen, dazu haben wir heute Mittag noch Zeit, denn einer von den Schritten, da geht es um Vergebung, wo wir heute werden durchgehen miteinander. Aber ich möchte dir nur die Gelegenheit geben, im Moment das kurz für dich zu reflektieren und dir bewusst zu werden und auf Gott zu hören. Gibt es da irgendjemanden in meinem Leben, wo ich nur noch wirklich loslassen muss? in Gottes Hand geben. 2-3 Minuten dafür. Ja?